Sehr geehrte Gäste, geschätzte Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich habe es leider versäumt, mich da verkabeln zu lassen. Ich bücke mich deswegen ein bisschen zu euch herab. Einfach vielleicht für zukünftige GVs, es besteht das Potenzial, dass wir höhere Rednerpulte benötigen. Nun gut, nachdem wir jetzt ein paar sehr positive Referate, teils fast euphorische gehört haben, versuche ich uns alle nun wieder etwas zu erden. Ich möchte euch alle sehr herzlich an unserer Generalversammlung hier im mundänen und dynamischen Zürich begrüßen. Zürich hat aktuell etwa 450.000 Einwohner, in der Metropolregion sind es gut 2,1 Millionen, also rund ein Viertel der Einwohner der Schweiz. Dementsprechend befindet sich hier mit dem Zürcher Hauptbahnhof auch der größte Bahnhof der Schweiz, gemessen an Passagierzahlen. Er ist Dreh- und Angelpunkt eines leistungsfähigen S-Bahn-Systems, welches effizient die stets wiederkehrende alltägliche Landflucht und am Abend dann die Stadtflucht wieder bewältigt und am Wochenende in der Regel umgekehrt. Damit dieses System funktionieren kann, benötigt es viele Faktoren, welche zusammenspielen müssen. Es braucht kapazitätsstarke Züge mit schnellen Fahrgastwechseln, eine robuste Infrastruktur mit kurzen Zugfolgezeiten und Bahnhöfe, welche die Fahrgäste zügig zu- und abführen können. Es braucht Planung, Koordination, Information, Strom, Sicherheit und vieles mehr. Und ganz besonders braucht es Personal. Dieses Personal muss die Aufgabenstellungen kompetent und motiviert in der jeweiligen Rolle bewerkstelligen. Es verhält sich ganz ähnlich mit unserer Gesellschaft in der Schweiz. Sehr viele Menschen bewerkstelligen Aufgaben und Rollen in Ämtern, Firmen, Vereinen, Organisationen und das stets im harmonischen Zusammenspiel, wie ein stets aufgezogenes Uhrwerk. Ein Zusammenspiel, welches nur funktioniert, wenn jede und jeder einen Beitrag zur Gesamtheit leistet. Ein Zusammenspiel, auf welches man stolz sein kann oder wenigstens auf seinen persönlichen, individuellen, spezifischen Beitrag zu dessen Funktionieren. Mein Interview in der letzten Ausgabe des Locofolio hat viel Begeisterung, aber auch einige Kontroversen und Irritationen ausgelöst. Meine humorvoll geäußerte Idee, das Schweizer Kreuz aus dem Logo des VSLF zu entfernen, stieß bei einigen sogar auf Empörung. Als kleine Anekdote, das VSLF-Logo enthält erst seit 2015 ein Schweizer Kreuz. Dessen Entfernung wäre also bestenfalls konservativ oder etwas moderner und moderner ausgedrückt, back to the roots. Zu meinen in diesem Zusammenhang getätigten Aussagen bezüglich Nationalstolz und Patriotismus stehe ich allerdings ohne jegliche Ironie. Frei nach Schopenhauer verrät der Nationalstolz den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die man stolz sein könnte. Wer persönliche Vorzüge besitzt, ist auf diese stolz und erkennt deshalb die Fehler an der eigenen Nation und kritisiert diese. Die begeisterte emotionale Besinnung zum Vaterland oder eben der Patriotismus separiert, spaltet und liegt keiner eigenen Leistung zugrunde. Gerade in der heutigen Zeit, in der sehr viele Staaten ihren Patriotismus in Richtung Nationalismus weiterentwickeln, ist der Stolz auf seine Herkunft, in welche man ganz zufällig hereingeboren wurde, mit Vorsicht zu genießen. Meine Meinung. Aber bevor ich zu weit abdrifte, der VSLF ist unpolitisch. Selbstverständlich ist seine Arbeit in höchstem Maße politisch, das liegt in der Natur einer Arbeitnehmervertretung. Jedoch legt sich der VSLF auf keine parteipolitische Meinung fest, der VSLF ist unabhängig. Meine Abneigung zu Patriotismus und meine tiefe Verachtung gegenüber dem Nationalismus ist meine persönliche Überzeugung. Und wenn ich persönlich nicht viel von der Symbolik eines Schweizer Kreuzes im Logo des VSLF halte, es ist nicht an mir, über dessen Erhalt oder dessen Abschaffung eigenmächtig zu entscheiden. Der VSLF hat einen Vorstand, vor allem aber hat der VSLF Mitglieder. Und im Rahmen des Vereinsrechts haben alle Organe demokratische Entscheide zu fällen. Der VSLF steht gerade deshalb für die Vielfalt verschiedener Ansichten, Meinungen, Debatten und Lösungsansätzen. Genau das ist die grundlegende Stärke des VSLF. Diese gilt es zu wahren und zu pflegen. Es war jedoch auch nicht gänzlich ungewollt, diese Debatte loszutreten. Provokation ist ein Instrument, um die Aufmerksamkeit auf ein Problemfeld zu lenken. Besonders dann, wenn die gemäßigteren Wege aussichtslos erscheinen. Vor kurzem kamen beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen in den Barverhandlungen auf den Geschmack, als ein kläglicher Versuch stattgefunden hat, die vermeintlichen Vorteile der integrierten Produktionsplanung IPP und deren Notwendigkeit positiv darzustellen. Ich darf leider nicht zu tief ins Detail gehen, aber lass mich dazu Folgendes sagen. Hausgemachte Probleme wie spontane Baustellen, plötzlich notwendiger Unterhalt, fehlende Strecken- und Fahrzeugkundigkeiten, bruchstückhafte Kooperationsmodelle, Prozessbewirtschaftung, steigende Bürokratie und der Selbsterhaltungstrieb der Lehmschichtkader werden nicht plötzlich aus der Welt geschafft, nur weil das produktive Personal unter minimalem Arbeitnehmerschutz teilautomatisiert verplant wird. Gut, das sollen sie wohl auch nicht. Zu viele Arbeitsplätze hängen an diesen staatsapparatlichen Unternehmensstrukturen mit schier endlosen Geldflüssen. Doch kaum erscheint der Eindruck, dass die Geldflüsse zu versiegen drohen, dann wird aber rassig aufgescheucht und die Effizienz gesteigert. Wir erleben das gerade bei der SBB im Rahmen der Senkung des Schuldendeckungsgrades. Aber ich bin mir sicher, bald erkennt Frau Keller-Suter die Vorteile von Staatsdarlehen bei den Eisenbahnen und Herr Rösti muss ja nun auch nicht mehr an der VSLF GV seine Autobahnen promoten. Dann gibt es sicher auch bald wieder einen Haufen Asche zu verteilen. Und dennoch nutzen wir die Zeit bis dahin, das produktive und messbare Personal weiter zu schröpfen. Der aktuelle Lösungsansatz ist IPP, das neue Tool zur Personal- und Fahrzeugplanung der SBB. Es ist ein Produkt des Branchenleaders IVU, welches die Probleme mit fehlenden Schnittstellen, mit unflexiblen Angestellten und die Fehler der Vorgängerprogramme beheben soll. Und das digital, automatisch und effizient. Um innerhalb von IPP den gesellschaftlichen Wandel besser abbilden zu können, die Möglichkeiten des Tools voll auszureizen und dabei noch ein bisschen Geld zu sparen, führen wir gerade Verhandlungen bei der SBB. Die Ironie ist ja, dass IPP tatsächlich alle aktuell geltenden Arbeitszeitvorgaben darstellen könnte. Einfach die Teilautomatisierung würde etwas erschwert und gewisse Teilzeitmodelle wären nicht im angedachten Sinne notwendig. Möglich. Also wir sprechen da von Halbtagszeitmodellen. Man orientiert sich an Arbeitsmodellen, bei welchen die Angestellten beispielsweise nur morgens im Büro sind. Nur gehen unsere Halbtage, also die Halbtage von schichtarbeitendem Personal, gerne von 3 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens oder von 22 Uhr abends bis 2 Uhr morgens. Oder wäre es vielleicht die Idee, die andere Hälfte einer Tour gut zu verkaufen? Dann würde man gerade in diesen unattraktiven Zeiten wiederum die Leute abrufen, die an klassischen, vorhersehbaren Arbeitsmodellen interessiert sind. Also diejenigen, die aufgrund ihres Bedürfnisses nach Kontinuität und Planbarkeit solidarisch zu miesen Zeiten für eben jene arbeiten würden, die Interesse an flexiblen Modellen haben. Tönt beinahe fair. Wir werden es im Rahmen der Verhandlungen kaum abschließend klären können. Aber die Praxis im Anschluss wird wie immer zeigen, wer Nutzen ist und wer die andere Backe hinhält. IPP stellt auch in Aussicht, dass viel mehr Wünsche und spezifische Arbeitsmodelle erfüllt werden sollen. Nun ja, eine Anpassung des Fahrplans ist für die neuen Modelle nicht vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass alle kommunizierten Züge und bestellten Züge wohl wie geplant gefahren werden. Und das schränkt die Quote der Wunscherfüllung bereits wieder stark ein. Und dann sind ja noch spontane Baustellen, plötzlich notwendiger Unterhalt, fehlende Strecken- und Fahrzeugkundigkeiten, bruchstückhafte Kooperationsmodelle, Prozessbewirtschaftung, steigende Bürokratie und der Selbsterhaltungstrieb der Lehmschichtkader. IPP wird für das Lokpersonal nichts verändern. Außer dass die Kommunikation des Arbeitsinhaltes und die Verständigung bei Änderungen viel kurzfristiger werden. Ich sehe das wenigstens ein bisschen positiv. Man kann sich deutlich weniger lang über Tourenänderungen aufregen. Damit IPP die Vorteile, welche dem Personal versprochen werden, halten kann, oder zumindest teilweise halten kann, ist ein planbarer und vorhersehbarer Betrieb notwendig. Der Widerspruch ist ja, dass die Versprechen sich dann eigentlich an jene richten, welche mehr Flexibilität und Planungsautonomie wünschen. In einer eisenbahnidealen Welt würde dies bedeuten, dass sich aus der Gesamtheit der Wünsche und der Präferenzen des Personals ein Taktfahrplan entwickeln lässt. In der Realität bedeutet es jedoch, dass der Mensch nach wie vor einem Biorhythmus und einem Sozialleben unterworfen ist und daher ein Großteil des Personals sich ähnelnde Präferenzen und Wünsche äußern wird. Und deshalb ja, damit IPP für das Personal attraktiv würde, müssten die Züge dann fahren, wenn das Personal eben gerade Zeit und Lust hat, zur Arbeit zu erscheinen. Das Planungstool Karos von SBB Cargo, welches IPP in gewissen Zügen stark ähnelt und ebenfalls von IVU herausgegeben wird, hinterlässt bereits einen faden Vorgeschmack. Die Touren werden spät kommuniziert, oft verändert und getauscht, unharmonisch und einseitig verteilt und wenn die Wünsche nicht erfüllt werden können, bleibt der Tag einfach leer. Aber geht es der Firma und dem Personal nun besser? Die BLS hat bereits 2018 einen Versuch abgebrochen, ein Planungstool von IVU einzuführen. 2024 hat man dem Hersteller mangels Alternativen dann doch noch den Zuschlag erteilt. Der freie Markt regelt das. Ich wünsche gutes Gelingen. IPP wird sich einmal mehr als reines Luftschloss herauskristallisieren und die Problemstellungen werden nicht behoben. Wir erinnern uns an die Hoffnungen, die wir in Sopre hatten. Nur dass man damals nicht die komplette Unternehmensphilosophie und Prozesslandschaft dem Planungsprogramm untergeordnet hat. Die Herstellerfirma IVU erhält heute die Kompetenz, nach eigenem Gutdünken ihr Programm weiterzuentwickeln und die SBB oder die anderen Bahnen sind abhängig davon und können nur noch reagieren. Wir kennen das bereits so ähnlich von SAP. Im Übrigen ist es auch ein spannender Ansatz, einem Produkt den Zuschlag zu erteilen und Verträge zu unterzeichnen und erst im Anschluss die notwendigen internen Parameter und Richtlinien für dessen Einführung zu schaffen. Wirkt auf mich, ganz ehrlich, etwas orientierungs- und konzeptlos. Wie auch immer, IPP wird wohl kaum nennenswerte Einflüsse auf die Produktion haben. Vermutlich wird alles etwas speditiver, kurzfristiger und unverbindlicher. Dafür werden dann aber die Arbeitsbedingungen mehrerer tausend SBB-Angestellter komplett über den Haufen geworfen. Dafür fehlt mir das Verständnis völlig. Der Konzern macht mehrere hundert Millionen Franken Gewinn. Der Konzern träumt nach dem Missgeschick mit neuen Nachtzügen nun von Hochgeschwindigkeitszügen im Ausland. Und der Konzern rückt sich mit Zufriedenheits- und Pünktlichkeitswerten selbst in bestes Licht. Weshalb also der Druck auf die Arbeitsbedingungen derjenigen Angestellten, welche produktiv arbeiten, welche in Schichtlagen arbeiten, welche die Kundschaft gegenüber das Haushängeschild der SBB darstellen? Weil es am einfachsten ist. In denjenigen Berufen, in welchen Minuten genau Zeit erfasst wird und in denjenigen, welche große Personalkörper umfassen, lässt sich am einfachsten eine Effizienzsteigerung ausweisen. Während SBB Infrastruktur höhere Lohnstufen a gogo verteilt und der Markt Personenverkehr bei seinen Reorganisationen von höheren Sparzielen nichts weiß, gönnt sich die Produktion Personenverkehr unter anderem Projekte wie COA, einer Optimierung des Abfahrtsprozesses bei Fernverkehrszügen. COA ist wie IPP ein Projekt, welches nun schon mehrere Jahre andauert und nicht wirklich fertig wird. COA soll wie IPP unzählige Problemstellungen lösen und ist mittlerweile durch konstante Zunahme von involvierten Stellen mit Zielsetzungen und Ansprüchen völlig überladen. COA soll Züge schneller machen, Sicherheitsstandards erhöhen, Anschlusssituationen optimieren, den Menschen digital unterstützen und vieles mehr. Leider wird jedoch COA am Ende bestenfalls einige Sekunden im Abfahrtsprozess einsparen, wenn gerade nicht so viel Kundschaft unterwegs ist. Alle diese Vorgänge würde ich nicht einmal als problematisch einstufen, wenn denn für alle Angestellten dieselben Voraussetzungen gelten würden. Wenn für die Eiertänze in den Büros ganz offensichtlich Zeit und Geld im Überfluss vorhanden ist, dann erwarte ich tatsächlich, dass in sicherheits- und systemrelevanten Berufen dieselbe Ausgangslage geschaffen wird. Es benötigt dazu gar nicht besonders viel. Etwas Abwechslung zum Beispiel, vorhersehbare Arbeitszeiten, einige Momente zum Durchatmen, verfügbare WCs oder saubere Führerstände. Andernfalls könnte man ansonsten beispielsweise auch die Reinigungszyklen der Büros denen den Führerständen angleichen. Also alle 75 Tage kommt mal jemand mit einem Lappen vorbei. Aber ja, das kostet halt Geld. Geld haben wir scheinbar nicht. Und mehr Zeit haben wir auch nicht. Außer man gehört zu denjenigen, die die SBB in den schwierigen Jahren beim Lokpersonalmangel unterstützt haben. Diese treuen Angestellte dürfen nun fleißig ihre Zeitkonten zwangsräumen, bevor dann im Sommer wieder Festhütte, Baustelle und Mehrleistung kommt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Leute das noch mitmachen. Apropos Zeit und Geld im Überfluss. Eisenbahn muss man sich leisten können. Durften wir vorhin auch beim ZVV hören. Eine einzige Teilstrecke des gesamten S-Bahn-Netzes um Zürich lässt sich profitabel betreiben und immerhin eine weitere ist kostendeckend. Bei 655 Millionen beförderter Passagiere resultierte im 2023 ein Minus von 383 Millionen Franken. Tendenz steigend. Dieses Defizit wird hälftig von Kantonen und Gemeinden getragen, wobei die Stadt Zürich allein einen Viertel davon finanziert. Eisenbahn muss man sich leisten können. Man stelle sich nun mal vor, auf dieses Abgeltungsmodell entwickelt sich unverhofft politischer Druck, beispielsweise aufgrund effizienter ausländischer Mitbewerber oder beispielsweise eines Rechtsrutsches. Ich erwähnte eingangs die Entwicklungen in den Nachbarländern. Die Schweiz ist glücklicherweise noch stabil. Und wo genau würde der Sparhebel angesetzt werden, wenn bereits bei einem Gewinn von 275 Millionen Franken die Angestellten-Zitrone bis zur Unkenntlichkeit ausgepresst wird? Wäre es also nicht bereits jetzt an der Zeit, sich sinnvoll auf solche Umstände vorzubereiten? Das Ziel, den Schuldendeckungsgrad zu reduzieren, würde sich anbieten. Macht es Sinn, die Prozessbewirtschaftung, die ewigen Reorganisationen, den aufgeblähten HR-Apparat und die gewaltige Hierarchie in dieser Form weiter zu betreiben? Im Moment können und wollen wir uns Eisenbahn in dieser Form scheinbar leisten. Hoffen wir, dass die Schweiz stabil bleibt und der Wettbewerb theoretisch. Sonst müssen wir uns dann plötzlich doch noch alle unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Und zwar ganz unten mit Büros, die alle 75 Tage geputzt werden oder noch seltener. Das kann wirklich niemand ernsthaft wollen. Besten Dank. Applaus